Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das? Du kriegst so ein neues Herz jetzt, etwas Fremdes in deinen Körper rein.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Es ist schon komisch, etwas in seinem Körper zu haben, dessen Geschichte man nicht kennt. Weil dieses Herz hat ja schon super viel erlebt, wahrscheinlich. Und es hat eine Geschichte. Das hatte schon Dinge, was mein Herz höher schlagen hat lassen. Es war vielleicht schon mal verliebt, und so weiter und so fort. Aber all das kenne ich nicht. Also ich habe da eine Schatzkiste an Erinnerungen in diesem Herz, an die ich nicht rankomme.
Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Die Lebensgeschichte von unserem heutigen Gast ist einerseits sehr erschreckend, andererseits aber auch sehr inspirierend. Heute bei uns ist Tamara Schwab. Sie überlebte 2018 knapp zwei Herzstillstände und erhielt einen implantierten Defibrillator. Nach zahlreichen Krankenhausaufenthalten und Operationen führte ihre Herzerkrankung 2021 dann schließlich zu einer Herztransplantation. Wie sie in einer scheinbaren aussichtslosen Situation neuen Mut fassen konnte, wie sie mit sichtbaren und unsichtbaren Narben umgeht und durch diese ganze Krise noch mehr Resilienz aufbauen konnte, das und vieles mehr erfährst du in der heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich, lass uns direkt eintauchen. Ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Tamara Schwab. Herzliche Gratulation zu deinem Erfolg bei der Germany, Miss Germany 2024. Vize-Miss bist du geworden, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Wie lange ist das her? Noch nicht lang, nicht, noch nicht so lange her, oder?
Nee, es ist tatsächlich erst knappe 2 Wochen jetzt her.
Eben, gell? Ich habe das gerade vorher gesehen bei dir auf Insta. Vize-Miss. Wie war das für dich, dort mitzumachen? Was hast du dort erlebt während der Show?
Viel. Also wir sind ja insgesamt 9 Monate ging eigentlich dieser ganze Prozess. Also ich habe mich letztes Jahr Ende Juli, glaube ich, habe ich mich beworben. Und da musste man ja so verschiedene Runden durchlaufen. Erst die Top 10 schaffen, die Top 100 schaffen, dann Top 40, Top 20, Top 10 und so weiter. Waren da auf einer Messe, haben immer wieder Podiumsdiskussionen führen müssen. Dann haben wir gelernt, wie wir Vorträge selber nochmal halten oder Pitches halten zu unseren Missionen. Denn Miss Germany ist ja kein klassischer Schönheitswettbewerb mehr, so wie man es kennt aus der Vergangenheit, sondern ein Award für Frauen, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und von daher geht es nicht mehr darum, im Bikini auf dem Laufsteg unterwegs zu sein, sondern für ein Thema, für ein gesellschaftliches Thema zu brennen, das voranzutreiben und es auch entsprechend an Menschen zu pitchen.
Ah, krass, das war mir gar nicht bewusst. Seit wann ist das so?
Seit 2019 hat Miss Germany da das Konzept verändert. Genau.
Okay, wow, das habe ich gar nicht gewusst. Aber finde ich interessant, finde ich noch eine gute, finde ich einen guten Move, ja? Weil
Ja, absolut.
das andere ist doch so, ja, so Schönheitswettbewerb, so sehr oberflächlich, oder?
Ja, ich glaube auch, das ist tatsächlich noch, ja, das ist was Veraltetes. Das ist nicht mehr etwas, was meiner Meinung nach zu der heutigen Zeit passt. Und Frauen sind so viel mehr als Schönheit. Und wir können so viel mehr und tun auch so viel mehr. Und da finde ich es ganz toll, dass da Miss Germany den Weg gewählt hat, eben den Fokus nicht mehr auf Schönheit zu legen, sondern auf gesellschaftliches Engagement. Und auch nur deshalb habe ich mich beworben. Ansonsten, glaube ich, hätte ich da nicht teilgenommen.
Okay. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, dass du sonst nicht daran interessiert gewesen wärst. Du bist wahrscheinlich, ich vermute es jetzt, weil ich habe es nicht gesehen beim Research, angetreten für unter anderem Resilienz, aber ich glaube vielmehr auch für die Herztransplantation, also für Organspende. Ist das richtig?
Ganz genau,
Dein
ja.
Thema, oder? Sind wir mittendrin?
Durch und durch mein Herzensthema, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
Ja, krass. Ich habe gesehen, dass, oder respektive einfach beim Research natürlich ein bisschen mich mit deiner Geschichte beschäftigt. Und das klingt ja schon richtig krass. Du warst am Trainieren und dann während des Trainings hast du einen Herzstillstand oder Herztod erfahren.
Ja.
Vielleicht, das tauchen wir da gerade mal direkt ein. Also wann ist das genau passiert und Wie und wo genau?
Also passiert ist es im Januar 2018. Da war ich gerade 24 Jahre alt. Und ich habe davor schon 2 Jahre vorher schon gemerkt, so, ich habe irgendwie einen Druck auf der Brust und eine innere Unruhe. Irgendwas hat nicht gepasst, habe ich gemerkt. Und bin dann damals eben zum Arzt nach Ewigkeiten gegangen. Und damals hieß es, ich habe eine Herzmuskelentzündung. Also krank Sport gemacht und der Virus hat sich aufs Herz gelegt, das Herz hat sich entzündet. Und damals habe ich dann auch anderthalb Monate Arbeitsverbot bekommen und anderthalb Jahre Sportverbot, damit das eben wieder verheilen kann und ich keine bleibenden Schäden davontrage. Und genau, diese anderthalb Jahre waren dann eben Ende 2017 um. Und ich liebe Sport. Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Von daher konnte ich kaum abwarten, bis ich diese Sportfreigabe wieder habe. Und habe auch direkt wieder gut losgelegt.
Im Gym.
Im Gym, ich bin davor, das werde ich nie vergessen, ich bin an Silvester mal schnell 10 Kilometer gelaufen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das damals gemacht habe, aber ich hatte einfach so Lust.
Silvesterlauf.
Ja, genau. Und ja, und 3 Wochen später bin ich dann auch mal wieder ins Fitnessstudio gegangen. Das war damals ein Sonntag. Sonntagabend wollte einfach nochmal eine Runde aufs Rad, mich ein bisschen auspowern. Und ja, dann habe ich leider auf dem Fahrrad, auf dem Ergometer von jetzt auf gleich Herzrhythmusstörungen bekommen. Und das waren so gefährliche Herzrhythmusstörungen, dass mein Herz so richtig aus dem Takt gekommen ist, dass es nur noch gezittert hat, also nicht mehr richtig gepumpt hat, und damit auch kein Blut mehr durch meinen Körper richtig floss. Und ich bin ohnmächtig geworden. Also ich hatte Kammerflimmern. Und nach einer gewissen Zeit hört dann natürlich, wenn kein Blut mehr fließt durch den Körper, auch das Herz aufzuschlagen. Und das ist der plötzliche Herztod sozusagen. Also ein plötzlicher Herztod in Verbindung mit einem Herzstillstand, das hängt sozusagen zusammen.
Okay, und was ist der Unterschied zwischen einem Herztod und einem Herzinfarkt? Also ist das gleiche wahrscheinlich, oder?
Jetzt kommen die medizinischen Sachen. Nee, also ein Herzinfarkt ist meines Wissens nach, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, der entsteht, wenn also wenn in Venen oder Arterien etwas verstopft. Also wenn eine Arterie oder eine Vene zugeht, dann also kein Blutfluss mehr entsteht sozusagen oder kein Blutfluss mehr möglich ist. Und genau, und dann hört irgendwann das Herz auf zu schlagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt, was nicht mein Fachgebiet ist. Und bei mir ist das eben alles durch Herzrhythmusstörungen entstanden und durch dieses Kammerflimmern, was dann zu dem Herzstillstand geführt hat.
Okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Also du warst auf dem Laufband, respektive auf dem Fahrrad, hast du gesagt, ja? Also
Ja.
und dann bist du weggekippt, warst ohnmächtig und was war so der erste Moment, wo du wieder zu dir gekommen bist und hast du dann realisiert, was passiert ist?
Naja, der erste Tag oder der erste Moment, an den ich mich wieder erinnern kann, der war ein paar Tage später. Weil ich hatte diesen Herzstillstand und damals war ich alleine da. Ich habe alleine trainiert. Hatte aber das große Glück, dass dort Menschen waren, die gemerkt haben, was da passiert. Also, dass ich nicht nur, was weiß ich, einen Kreislaufzusammenbruch habe, was man ja häufig denkt, vielleicht, wenn jemand im Fitnessstudio umkippt, sondern die haben sofort meinen Puls gefühlt und gemerkt, da ist nichts mehr da und haben dann sofort mit der Reanimation angefangen. Es waren damals 2 Medizinstudenten, ein Polizist, ein Rettungssanitäter, also alles. Die besten Menschen, die ich sozusagen haben konnte, die da halt glücklicherweise an diesem Abend trainiert haben. Und die haben mich insgesamt 45 Minuten lang reanimieren müssen, bis endlich der Notarzt da war mit einem Defibrillator und mich dann, ich glaube, 2 oder 3 Mal geschockt haben, bis mein Herz wieder von selber das Schlagen angefangen hat. Und ich war aber nach wie vor noch so instabil, dass sie mich dann ins künstliche Koma versetzt haben. Und dann bin ich mit dem Rettungswagen eben ins Krankenhaus gefahren worden. Und erst einen Tag später ja, hat man mich wieder aus dem Koma zurückgeholt. Und in Anbetracht dessen, dass ich eine Dreiviertelstunde reanimiert worden bin, standen die Chancen mehr als schlecht, dass ich das wirklich gut überlebe. Also Überhaupt einen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses zu überleben, liegt ungefähr bei 10% Wahrscheinlichkeit. Den auch noch ohne bleibende Schäden zu überleben, da ist dann die Prozentzahl schon eher bei so 5, 4, 5%. Und Gott sei Dank ist dieser Fall bei mir eingetreten. Also ich bin dann einen Tag später wieder wach geworden, hatte aber erstmal kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Also ich war wie Dory von Findet Nemo und habe alle 5 Minuten dasselbe gefragt. Es hat sich aber Gott sei Dank über so ein paar Tage dann wieder, hat sich das wieder gefunden, ist wieder wach geworden, mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, und dann konnte ich mich ja so knapp 5 Tage später endlich wieder an Dinge erinnern und auch begreifen, was da eigentlich an diesem Sonntag passiert ist.
Wow, krasse Geschichte. Also
Ja.
das heißt, du hast nicht wirklich mitbekommen, dass du da reanimiert wurdest und dass du im Koma warst, im Spital, sondern erst dann dort bist du wieder zu dir gekommen.
Ja, richtig. Und das war schon, ja, das war eine Hausnummer. Also gesagt zu bekommen, du hattest einen Herzstillstand, du lagst im Koma, du hättest fast nicht überlebt. Das ist schon krass. Also das auch erstmal zu begreifen im Alter von 24 Jahren. Also ich war ja gesund, ich war ja quietschfidel. Ich habe ja gerade noch Sport gemacht. Und von jetzt auf gleich hat sich meine Welt um 180 Grad gedreht. Und plötzlich war nichts mehr so, wie es mal war. Und das zu begreifen, das braucht auch eine Weile. Also ich glaube, das habe ich im ersten Moment auch noch
Klar.
nicht verstanden.
Kannst du auch nicht, oder? Das ist ja so etwas Existenzielles. Das
Ja.
musst du ja erstmal verarbeiten, verdauen können, sacken lassen können, ja.
Ja, absolut. Ja, aber es blieb fast keine Zeit, weil ich habe mir dann gleich noch einen Defibrillator implantiert bekommen. Das ist dann nämlich an Tag 5, nachdem ich mich an Dinge wieder erinnern konnte, dachten sich die Ärzte, jetzt bin ich auch wieder fähig, Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich so ein kleines Gerät, das ist so, also klein, so groß, in die Brust implantiert bekommen, damit, wenn nochmal sowas passiert, ich eben sofort einen Elektroschock bekomme und diese Herzrhythmusstörungen beendet werden können.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Also, du hast einen Defibrillator hineinoperiert bekommen. Und wie funktioniert denn das? Ist das, also das funktioniert dann automatisch, funktioniert der, geht der an, wenn der merkt, okay, da gibt es einen Aussetzer, dass dann ein Elektroschock kommt? Oder wie passiert das? Das stell ich mir krass vor.
Ja, also das ist ein Gerät, das liegt in der Brust und da dran ist ein Kabel und dieses Kabel wird ins Herz reingeführt. Und so hat dieser Defibrillator die ganze Zeit merkte den Herzschlag sozusagen, kann die ganze Zeit den Herzschlag kontrollieren. Und also bei einem Aussetzer macht er noch nichts, sondern erst wenn eine gewisse Pulsschwelle zum Beispiel erreicht ist, die man einstellen kann, dann fängt er an zu handeln. Und ich hatte einen ICD, heißt das, Gerät, jetzt wird es sehr medizinisch, aber der hat zwei Funktionen. Der kann nicht nur diese Elektroschocks abgeben, die sehr schmerzhaft sind, die ich auch erleben musste dann im späteren Verlauf, sondern der kann auch überstimulieren. Und das bedeutet, er versucht, den Puls einzufangen. Also er schlägt dann so schnell wie den Puls, versucht damit, den einzuholen und dann wieder langsamer zu machen, um diese Elektroschocks zu vermeiden. Und genau, diese zwei Funktionen gibt es, um einfach den Herzschlag rund um die Uhr unter Kontrolle zu halten. Und wenn es nicht mehr möglich ist, ihn in Kontrolle zu halten, dann gibt es diese Elektroschocks, die wie so eine Art Reset fürs Herz sind. Also wie so eine Backpfeife, die dem Herz da verpasst wird,
Oh,
damit
das
es
tut mir
wieder klar
schon weh
denkt.
beim Zuhören.
Ja, das tat auch weh.
Hast du erlebt schon mehrmals oder?
Ja, ich glaube, insgesamt waren es 13 Stück.
Oh, 13 Stück. Okay.
Ja. Macht keinen Spaß. Wer vielleicht mal einen Elektrozaun gefasst hat, der hat so eine Idee, wie sich sowas anfühlt. Dann muss man sich das aber vielleicht in, weiß nicht, zehnfacher Form in der Brust vorstellen. Und
Oh.
das Schock geht durch den ganzen Körper. Also
Fällst du da
nicht.
erstmal rum oder also was machst du denn so in dem Moment? Was ist denn,
Ja,
wenn du
man
im
kennt.
Auto fahren bist? Auch noch, ja, kommt auch davon, wo du bist. Das kann ja auch gefährlich sein, ne?
Ja, absolut.
Ist irgendwo am Klettern, mitten in der Wand und dann bam. Oder beim
Solche Dinge,
Wandern, muss man
ja.
berücksichtigen dann jetzt, ja?
Ja, also das waren alles Dinge, die ich mir halt für die Zukunft gut überlegen musste. Also gerade das Thema Autofahren war natürlich, das war auch immer in meinem Kopf, was passiert, wenn der Defi anfängt, während ich oder auch mein Herz verrückt spielt, während ich im Auto sitze. Und es gibt viele Defibrillator-Patienten, die ja sehr häufig Probleme mit dem Herz haben und sehr häufig auch Begegnungen mit ihrem Defi haben. Und die dürfen nicht Auto fahren, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Ja, also es ist echt nicht ohne. Und vielleicht kennt man das aus den Filmen, wenn die Patienten defibrilliert werden im Krankenhaus, dann werden ja diese zwei Dinge aneinander gerieben und dann anschließend an den Brustkorb gepackt und dann hüpft dieser Mensch. Also dann geht er ja so ein Zucken durch diesen Körper. Und genau so ging es mir letzten Endes auch. Also ich hatte einmal 5 Schocks hintereinander. Das war dann bei meinem zweiten Herzstillstand. Und ich stand, aber ich bin in dem Moment so richtig gehüpft, weil einfach dieser Elektroschock da durch den Körper durchgeht und die Muskeln verkrampfen. Und das ist ja, glaube ich, eine ganz natürliche Reaktion des Körpers dann in dem Moment ist.
Kriegst du da ein Warnsignal vorher? Also merkst du das? Nimmst du das wahr? Okay, jetzt könnte es denn losgehen oder kann das einfach in jedem Moment passieren?
Theoretisch kann es in jedem Moment passieren. Also bei meinem zweiten Herzstillstand habe ich's, ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Sekunden vorher gespürt, oh, jetzt kann es losgehen. Also diese Herzrhythmusstörungen waren auch so fies, weil die kamen immer in kürzester Zeit. Also ich hatte gar keine Zeit, vielleicht mich noch hinzulegen oder irgendwas, sondern es geht von jetzt auf gleich los. Und dann kam schon der erste Schock, der zweite Schock und so weiter und so fort.
Jetzt kommt mir so ein Gedanke, der wahrscheinlich bei vielen, die jetzt hier zuhören, auch kommt. Wie gehst du so damit um? Mit so etwas? Wie geht man damit um?
Ja, das ist eine
Eine
gute
große
Frage.
Unsicherheit, ist eine große Unsicherheit da, die du, mit der du in Kontakt sein wirst wahrscheinlich, die du gelernt hast anzunehmen. Wie geht man
Ich
damit
glaube,
um?
genau. Also ich glaube, du sprichst schon einen ganz großen Punkt an, Akzeptanz. Erstmal habe ich mir natürlich schwer getan, das zu akzeptieren und vor allem, nachdem ich es das erste Mal erlebt habe. Also nach diesen ersten Schocks wurde mir erst so richtig bewusst, dass ich wirklich krank bin und vermutlich auch erstmal nicht mehr gesund werde. Vorher hieß es immer noch, ja, und es wird schon und den Defibrillator, den werden Sie wahrscheinlich nie brauchen und das wird jetzt alles gut sein. Ja, und dann ist es eben doch nochmal passiert und damit war für mich klar, okay, das wird eine längere Geschichte. Und das wollte ich erstmal nicht akzeptieren, aber ich habe gemerkt, das bringt mir nichts, weil ich werde damit nur unnötig Energie verballern. Energie in Dinge, die ich, egal wie viel Energie ich da reinstecke, nicht ändern kann. Und von daher, ja, nach langen Ringen mit mir selbst, glaube ich, habe ich das dann ein Stück weit angenommen, diese neue Situation. Und damit waren auch viele Dinge verknüpft. Also mit einem Defibrillator darf man zum Beispiel keine Kontaktsportarten mehr machen. Man darf zum Beispiel nicht mehr Rasen mähen, weil der Motor des Rasenmähers gefährlich ist. Oder ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht an einem Auto arbeiten, an einem laufenden Motor oder so, weil da überall Magnetfelder sind. Ich musste mit meinem Handy aufpassen, dass es nicht zu nah an den Defi drankommt und so weiter. Also es gibt so ein paar Regeln, die man auch erstmal lernen muss und die einen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einschränken können. Und dann habe ich aber relativ schnell verstanden, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich jammer die ganze Zeit über diese Situation und dass das jetzt passiert ist und dass ich das jetzt habe, nehme mir aber damit selber meine Energie weg, indem ich jammer und in diesen Negativstrudel reinrutsche. Oder ich versuche jetzt irgendwie das Beste daraus zu machen, versuche das anzunehmen, kreativ zu sein, mein Leben entsprechend zu ändern und es vielleicht sogar als eine Art Wink vom Schicksal anzunehmen. Okay, das Leben hat mir jetzt irgendwas gegeben, so ein Paket, das jetzt auch im ersten Moment echt nicht schön aussieht, aber irgendwas wird schon Gutes haben und ich muss jetzt einfach rausfinden, was das ist. Also, ich habe Ich habe es angenommen. Ich habe es angenommen und versucht, das Beste aus der ganzen Nummer zu machen.
Und in dem Moment, wo du es angenommen hast, was ist da passiert? Was hast du da für dich wahrnehmen können? Gab es da eine besondere Erkenntnis?
Ich habe gemerkt, dass ich mich weniger auf jeden Fall mit dem Problem beschäftige, dass ich mich weniger mit den negativen Seiten all dessen beschäftige und damit natürlich auch es mir mental besser geht, ich mehr Energieressourcen zur Verfügung habe, weil ich mich nicht länger mit dem ganzen Negativen beschäftige und mich daran aufrege oder mich davon runterziehen lasse. Und im nächsten Schritt habe ich gemerkt, dass meine Kreativität Vollgas losging. Also, dass ich mir alle möglichen Lösungsmöglichkeiten überlegt habe. Okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mich in meinem Leben wieder wohlfühle? Und was kann ich jetzt alles tun? Jetzt kann ich zwar nicht mehr den und den Sport machen. Also gerade nach dem zweiten Herzstillstand habe ich mich auch erstmal nicht mehr getraut, groß Sport zu machen.
Das glaube ich dir, ja, würde mir wahrscheinlich genauso gehen, klar.
Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt alternativ? Habe mir neue Hobbys gesucht. Ein Weg war zum Beispiel damals, meine Geschichte aufzuschreiben. Also das war ein Stück weit Beschäftigung, weil ich auch krankgeschrieben war zu dem Zeitpunkt, aber auch ein Stück weit Selbsttherapie,
Klar.
indem ich runtergeschrieben habe und für mich mit Worten verarbeitet habe. Und ich fing dann auch irgendwann an, in Social Media über dieses ganze Thema zu sprechen und habe plötzlich festgestellt, krass, es gibt viel mehr junge Menschen, die ähnliche Probleme haben. Und ich hätte es nicht mal im Ansatz gedacht. Also ich war natürlich in meinem Umfeld die Einzige, die mit Herzproblemen in dem Alter zu kämpfen hatte. Wenn man aber offen mit seinem Problem umgeht, dann, und gerade in Social Media, ich meine, da kann man ja jeden treffen mittlerweile, habe ich gemerkt, ja, wow, ich bin nicht die Einzige. Es gibt noch ganz, ganz viele von meiner Sorte. Und ich habe mich nicht mehr so alleine gefühlt. Also auch das war gut so, dass ich diesen Weg gefunden habe. Ich habe auch durch diese neuen Verbindungen bin ich wieder an neue Anlaufstellen gekommen, die mir vielleicht auch medizinisch helfen können, bin an andere Ärzte wieder geraten, und so weiter und so fort. Also es hat sich, ich habe meine Energie weg von diesem Positiven so gut dann in dieses, von dem Negativen weg so gut in das Positive kanalisieren können. Das hat sich, glaube ich, schon sehr verändert gehabt damals.
Ja, ganz schön, das von dir zu hören in so einer Extremsituation, in der du gewesen bist, da, dass du da so ja, herausgekommen bist. In dem Moment, wo du es angenommen hast, das klingt jetzt so ein bisschen für mich, sind da ganz viele neue Türen für dich aufgegangen.
Ja, also natürlich ist es nichts, was von heute auf morgen passiert.
Klar, ja, ein
War auch ein,
Prozess.
genau. Und da gab es hundertprozentig auch, wenn ich zurückblicke, immer mal wieder auch Rückfälle, weil dann vielleicht wieder neue Dinge passiert sind, die mich wieder wanken haben lassen und wo ich vielleicht doch wieder dran gezweifelt habe, schaffe ich das und muss ich nicht vielleicht doch verzweifeln, weil kein Arzt eine Lösung zum Beispiel für mich findet. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, um das länger durchzuhalten, das Ganze, muss ich schauen, dass ich meine Ressourcen und meine Energie irgendwie im Griff halte. Und das war für mich der einfachste Weg sozusagen oder die cleverste Lösung.
Also würdest du sagen, das Annehmen, wurdest du auch so ein bisschen vom Leben gezwungen, das annehmen zu können?
Ja, also
Das
das
ist oft der
war
Fall, ja, dass
eine.
Menschen erst dazu gezwungen werden müssen.
Ja, also was ich auf jeden Fall lernen musste und was mir, glaube ich, das Schicksal definitiv damit lernen wollte, war das Thema Warten, Geduld haben. Ganz schwer für mich.
Ja, aber wichtig, wichtig mit dem umgehen zu können, gell? Ganz
Ja.
wichtig, also für ein glückliches, lebendiges Leben in Frieden ist ganz wichtig, diesem Thema Ungeduld umgehen zu können. Was ist überhaupt
Ja.
Ungeduld und wie entsteht das in mir und wie kann ich das loslassen? Ja. Und in diese Situation, in der du warst, ja, bist du gezwungen worden, das für dich zu erkennen und zu lernen, ja. Welche Hobbys hast du für dich gefunden? Welche neuen?
Ja, also das Schreiben war ein großes Thema. Das war ein Buch, was ich dann am Ende veröffentlicht habe.
Dein
Jetzt
erstes Buch.
war das erste Buch,
Speed Dating
genau.
mit dem Tod.
Richtig.
Ja.
Mit sehr viel Sarkasmus geschrieben. Jetzt mittlerweile habe ich das zweite Buch geschrieben. Also es sind, da hat sich echt was entwickelt daraus. Ich habe auch eine ganz neue Tätigkeit für mich dann am Ende gefunden durch meine Geschichte. Also ich habe früher ja 5 Tage die Woche in der Bank gearbeitet, und heute bin ich nur noch Teilzeit in der Bank und mittlerweile selbstständig als Resilienztrainerin und Vortragsrednerin. Und ich erzähle Menschen, wie man es schafft, psychisch widerstandsfähig zu bleiben in herausfordernden Situationen. Weil ich glaube, dass mir das Leben die allerbesten Lehrstunden gegeben hat, wie man es schafft. Und genau diese Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, die möchte ich einfach an andere Menschen weitergeben. Und es macht mir so viel Spaß. Also es ist Hobby und Job gleichzeitig, weil ich darin wahnsinnig viel Erfüllung finde. Ja. Sport ist mittlerweile auch wieder ein Teil von meinem
Ja,
Leben.
was machst du für Sport jetzt? Was kannst du mit gutem Gewissen, mit einem guten Gefühl machen?
Ich kann tatsächlich jetzt wieder alles machen, weil ja zwischen dem Herzstillstand und heute noch ein bisschen was passiert ist.
Ja, genau. Das hat dann mit dem zu tun. Okay, ja. Vielleicht gehen
Genau.
wir da gleich dann auch rein, ja. Aber ich habe es mir schon gedacht, klar.
Genau, also ich kann jetzt eigentlich wieder alles machen und habe Fitnessboxen für mich entdeckt.
Fitnessboxen, was ist das?
Es ist Boxen kombiniert mit Intervalltraining, ja, mit sehr viel Cardio-Training sozusagen. Und das fand ich sehr, sehr, oder finde ich sehr, sehr ansprechend, weil ich gelernt habe zu kämpfen in den vergangenen Jahren dank meiner Geschichte. Jetzt muss ich nicht mehr kämpfen, ich bin wieder gesund. Aber irgendwie kann ich jetzt diesen Kampfmodus, den ich damals gelernt habe, jetzt zumindest im Hobby in Form von Sport noch ausleben. Deswegen gefällt mir der Sport sehr.
Kämpfen, ja, kann ich mir vorstellen, dass du da einiges kämpfen musstest. Jetzt, ja, können wir gerade einen schönen Übergang auch machen, weil du sagst jetzt, okay, du bist jetzt wieder gesund. Wie ist denn das passiert? Und hast du damit gerechnet? Oder, weil du hast ja gesagt, okay, du hast das schon angenommen, das ist jetzt so, du hast jetzt diesen Defi.
Ja.
Und wie kam es denn zur Heilung?
Es kam zur Heilung, weil ich ja versucht habe, mich in meinem neuen Leben halbwegs einzurichten. Und ich irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht mehr alleine leben. Also es war einfach, ich hatte immer wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen und ich habe damals noch alleine gewohnt, im dritten Stock ohne Aufzug. Ich hatte schon Panikanfälle morgens, wenn ich wusste, dass ich abends wieder diese Treppen da hochlaufen muss. Und damals habe ich dann für mich entschieden, okay, das geht so nicht. Auch das ist jetzt etwas, was einfach nicht mehr zu meinem Leben gehört. Ich muss mich anpassen. Und bin damals dann zu meinem Vater zurückgezogen, der ja ein Haus für sich alleine hatte. Und habe mich gezwungen, im Alter von 27 Jahren wieder zu meinem Vater zu ziehen, nachdem ich 10 Jahre alleine gewohnt oder fast 10 Jahre alleine gelebt habe. Aber ich habe diese mentale Unterstützung gebraucht, dass ich weiß, da ist jemand, der zur Not helfen kann. Und ich werde nicht irgendwann mal tot alleine in der Wohnung liegen und man findet mich dann irgendwann nach ein paar Tagen. Und dadurch, dass ich umgezogen bin, habe ich mal wieder einen neuen Arzt gebraucht, der mir meine Medikamente verschreibt. Und da ist mir einer empfohlen worden von einem Bekannten von mir. Bin ich dahin, meinem dicken Ordner mittlerweile an Arztbriefen. Und der hat das allererste Mal, und ich muss dazu sagen, ich war ja schon bei den besten Kliniken in ganz Deutschland. Also ich war wirklich überall und bei zig Ärzten schon gewesen. Und dieser Arzt war aber der allererste, der sich meinen Ordner genommen hat und meinte, ich würde mir den gerne mit nach Hause nehmen und den als Abendlektüre mal mir durchlese.
Okay.
Und ich meinte, kannst du sehr gerne tun.
Abendlektüre, ja, interessant.
Ja, ich glaube, meine Arztbriefe sind wahrscheinlich für Ärzte so wie für andere Menschen Krimis.
Ja, das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen.
Und ja, genau. Und der hat mich dann 2 Wochen später, rief er mich dann an, nachdem er den dann durch hatte, und meinte, Frau Schwab, ich finde es komisch, dass bei Ihnen nie ein Gentest gemacht wurde. Also, dass nie ihre Gene kontrolliert wurden, ob da vielleicht ein Fehler ist. Und ich würde das ganz gerne nachholen, ob das in Ordnung wäre. Und damals meine ich sehr klar, kein Problem. Es ist ja auch nur eine reine Blutuntersuchung. Es geht ja ratzfatz. Haben wir dann auch gemacht. Und 2 Monate später kam dann das Ergebnis. Und dann rief er mich an und meinte, Frau Schwab, Sie hatten keine Herzmuskelentzündung ausgelöst durch krank Sport machen, sondern Sie haben einen genetischen Defekt in Ihrem Herz, der ganz klassisch dafür ist, dass das Herz Herzrhythmusstörungen entwickelt, dass Herzstillstände entstehen und so weiter und so fort. Und das war ein richtiger Gamechanger, weil ich jahrelang eigentlich am allermeisten damit zu kämpfen gehabt habe, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Also ich dachte immer, ich bin selber verantwortlich für meine Krankheit, weil ich krank Sport gemacht habe und nicht auf meinen Körper gehört habe. Ich bin schuld daran, dass meine Eltern viele Nächte unfassbar viel Angst um mich hatten, dass sie Anrufe bekommen wie: Ihre Tochter liegt im Koma im Krankenhaus und wir wissen nicht, ob sie überlebt. Ich dachte immer, ich bin schuld daran. Und mit der Aussage war von jetzt auf gleich dieses schlechte Gewissen weg, weil ich wusste, ich war es nicht. Also ich war nicht schuld daran. Ich hatte einfach die falschen Gene.
Das ist auch krass, weil das sind wir beim Thema Schuld und Scham. Das sind ja zwei Gefühle, die die emotionale Frequenz eines Menschen so auch runterziehen können. Was, wenn du das Gefühl hast, du bist schuldig wegen was auch immer,
Ja.
das blockiert doch. Hast du das spüren können auch, dass diese Schuld auch blockiert?
Ah ja, also sie hat mir wahnsinnig viel Energie genommen, glaube ich. Es war wie so ein dauerhafter Energiefresser, weil egal, was ich getan habe und sobald ich gespürt habe, meine Eltern sind wieder irgendwie in Sorge, kam wieder dieses schlechte Gewissen mit voller Wucht zurück. Weil ich mir dachte, Mensch, schon wieder müssen sie sehr Angst um mich haben, schon wieder, weil ich was falsch gemacht habe, weil ich den Fehler gemacht habe. Und das hat schon, es hat mir sehr, sehr viel Energie gekostet und sehr, sehr viel, ja, sehr viel Kraft. Und jetzt war es plötzlich weg. Und jetzt auf gleich. Grundsätzlich hat es nicht besser gemacht, weil genetischen Defekt, der wird zumindest nicht besser. Also damit war auch klar, ich habe diese Krankheit. Und die wird mich ein Leben lang begleiten. Und ich kann machen, was ich will. Ich kann jede Therapie ausprobieren, die ich will. Und das haben wir ja auch in all den Jahren gemacht. Also zwischen dem ersten Herzstillstand und dieser zweiten Diagnose dann sind insgesamt 3 Jahre vergangen. Und da haben wir alles Mögliche an Therapien ausprobiert, aber es hat nichts geholfen. Aber klar, es hat nichts geholfen, weil die Grunderkrankung eine ganz andere war. Ja, also es war klar, ich werde das jetzt mein Leben lang mit mir mittragen. Ich werde auch keinen Sport mehr machen dürfen, weil die Krankheit mit Sport schlimmer wird. Das hat sich verändert, aber dafür war gleichzeitig das schlechte Gewissen weg. Und das hat's, also das war für mich sogar eher,
Befreiend.
ja, obwohl ich wusste, ich werde damit leben müssen, aber lebe nur ich damit. Und ich habe das nicht meinen Eltern bewusst angetan, sozusagen. Ja. Ja, das ist passiert. Das hat aber erstmal an dem Umgang sozusagen erstmal nichts verändert. Ich hatte schon Defi, das ist immer so das Erste, was man tut, wenn man eine genetische Erkrankung oder wenn man diese genetische Erkrankung hat. Und Sportverbot. Das war das Einzige, was sich verändert hat. Und das war natürlich auch, also es war ganz schwierig, dass ich eben 3 oder fast 5 Jahre eine Fehldiagnose hatte, weil man immer wieder zu mir gesagt hat, du musst wieder mit Sport anfangen, du musst dein Herz trainieren, du musst es fit halten. Und ich dadurch aber meine Krankheit kontinuierlich befeuert habe.
Verschlechtert hast, ja, hast den Zustand verschlechtert, ja.
Ja.
Aber wenn du keinen Sport machen darfst, wie hältst du dich denn körperlich fit? Wie hast du das gemacht?
Ja, also ich hatte nicht lange Sportverbot, sagen wir mal so. ich habe dann überlegt, okay, also ich darf alles machen, was den Puls nicht so nach oben treibt. Also dann eher so Sachen wie Yoga, Pilates, ja, also alles solche Sachen, die eben den Puls nicht nach oben treiben. Das ist immer so das Gefährliche an meinem Gendefekt. Genau. Warum ich nicht lange Sportverbot hatte, da gab es einen Grund und der kam genau 5 Monate nach meiner Diagnose. Ich war Ich wollte einen Tag zu meiner besten Freundin nach München. Das war gerade nach Lockdown. Also wollten einfach mal wieder einen schönen Tag miteinander verbringen, nach Ewigkeiten. Haben wir auch gemacht. Und dann bin ich noch spontan noch eine Nacht bei ihr geblieben, was mir vermutlich das Leben gerettet hat. Denn abends auf der Couch habe ich plötzlich wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen bekommen und war ganz knapp vor den Elektroschocks von meinem Defibrillator. Und damals kam dann wieder der Notarzt, hat wieder versucht, mein Herz in den Griff zu bekommen. Ich bin ins Krankenhaus gebracht worden. Und es hieß dann auch am nächsten Tag, ich soll nochmal eine OP bekommen, wo diese Stellen am Herz, die diese Herzrhythmusstörungen verursachen, verbrannt werden, sodass sie tot sind sozusagen und diese Fehlsignale nicht mehr senden können. Das hat man dann gemacht und war auch sehr optimistisch, dass man die Stellen gefunden hat und dass jetzt alles wieder beseitigt ist und ich erstmal wieder nach Hause gehen kann. Und einen Tag nach der OP habe ich plötzlich wieder 8 Schocks von meinem Defibrillator bekommen. In einer Nacht. Und damit war klar, diese Operation war nicht erfolgreich. Und eigentlich war das auch noch die letzte Option, die mir blieb. Also therapeutisch. Ansonsten habe ich jetzt schon alles probiert, was man probieren kann. Und ich war ganz offiziell austherapiert. Ja, und in dieser Nacht, das werde ich nie vergessen, ich war ohnmächtig durch die Schocks, bin dann wieder wach geworden, und habe unter Tränen damals die Ärztin gefragt, was noch passieren muss, dass ich endlich die Chance bekomme, eventuell ein Spenderherz zu bekommen.
Okay, war das schon Thema vorher?
Ja, das ist mir schon nach dem zweiten Herzstillstand mal gesagt worden von der Ärztin. Also es könnte vielleicht sein, dass sie irgendwann mal in ihrem Leben ein Spenderherz brauchen, aber das sind wir noch lange nicht. Also vielleicht irgendwann mal. Aber nicht in naher Zukunft.
Das ist nicht so easy, so ein Herz zu bekommen, oder wahrscheinlich?
Nee, vor allem wenn man in Deutschland lebt. In Deutschland herrschen leider ein bisschen andere Gesetze als in vielen, vielen anderen europäischen Ländern. Die Schweiz hat ja Gott sei Dank sich, ich glaube, letztes Jahr für ein neues Gesetz entschieden. Und ich glaube,
Abstimmungsgesetz hatten wir hier, genau, weiß ich noch, ja.
genau, und es war ja ein Volksentscheid. Und ja, die Schweiz hat sich ja Gott sei Dank für diesen Weg entschieden. Deutschland ist da immer noch hinten dran und wir müssen aktiv Ja sagen. Die Schweiz muss bald aktiv Nein sagen gegen die Organspende. Ja, und das ist ein Hauptgrund. Es gibt noch viele weitere Gründe, warum bei uns die Organspendezahlen wahnsinnig schlecht sind.
Lass uns da noch mal kurz rein, weil ich glaube, es ist vielleicht für ein paar Leute untergegangen. Also die Schweiz muss aktiv Nein sagen und Deutschland aktiv Ja. Was bedeutet das konkret?
Also wenn ich in Deutschland als potenzieller Organspender in Frage komme, müsste ich eigentlich vorher einen Organspendeausweis ausgefüllt haben. Wenn ich das nicht getan habe, dann müssen zumindest die Angehörigen sagen, ja, der wollte spenden oder ja, der hätte das gewollt und diese Entscheidung sozusagen für den Angehörigen treffen. Und das ist eben die Krux, weil bei uns es stehen zwar 80% der Organspende positiv gegenüber in Deutschland, aber nur 40% haben einen Organspendeausweis. Und dann muss man auch den Organspendeausweis noch finden. Das kommt ja noch oben drauf. Also wenn jetzt beispielsweise ein Motorradfahrer verunglückt, ins Krankenhaus kommt und vielleicht aber der Geldbeutel und die Montur und alles schon woanders ist, dann weiß man vielleicht gar nicht, ob er einen Organspendeausweis hat. Und müsste das erstmal finden und so weiter und so fort. Also auch ein Problem an diesem ganzen Konzept. Und das ist einer von vielen Punkten, warum in Deutschland die Zahlen echt dramatisch sind im Vergleich zu vielen, vielen anderen europäischen Ländern.
Okay, da will ich jetzt noch mal kurz rein, weil angenommen, es hat jetzt jemand so einen Spendeausweis und sagt, okay, wenn ich sterbe, dann verschenke ich meine Organe so von meinem Körper, Herz und was auch immer noch dazu gehört, ja, Nieren. Aber das ist ja auch so, da passt ja auch nicht wahrscheinlich jeder zu dir. Also wenn jetzt jemand mit 80 Jahren stirbt, dann kannst du das Herz wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen, oder? Da muss ja jemand wahrscheinlich in deinem Alter plus minus sterben und dann die richtige Blutgruppe noch haben oder das nicht. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe mich noch nie damit beschäftigt und das interessiert mich.
Ja, es gibt verschiedene Kriterien, die entscheidend sind, ob ein Herz zu einem passt oder nicht passt oder ein anderes Organ zu einem passt. Das ist also einer der Hauptfaktoren, ist natürlich das Alter. Jünger geht immer, so die Regel. Älter nur bedingt. Weil natürlich, wenn ich jetzt ein 80-jähriges Herz bekommen würde, jetzt bin ich 30, ich will ja noch ein paar Jährchen mit dem Herz leben, dann könnte es irgendwann schwierig werden.
Klar.
Von daher, genau, sagt man so, okay, ich 30, 35 ist wahrscheinlich auch noch okay. Recht viel mehr würde man wahrscheinlich dann nicht mehr eingehen. Jünger geht natürlich immer. Jetzt bin ich vor allem ein kleiner Mensch, und ich brauche auch ein Herz von einer Person, die ungefähr gleich groß und gleich schwer ist, weil ja das Herz auch entsprechend ungefähr gleich groß und gleich schwer ist. Und es muss ja bei mir in die Brust reinpassen. Von daher könnte ich jetzt, weil ich relativ klein bin, zum Beispiel auch vielleicht von einem 15- oder 16-Jährigen oder so oder 17-, 18-Jährigen wahrscheinlich auch ein Herz haben, weil wir von der Größe her ähnlich sind. Dann, was ganz, ganz entscheidend ist, ist die Blutgruppe. Also das ist
Oh doch, das ist schon auch entscheidend, oder? Wahrscheinlich, ja.
sehr entscheidend. Also das ist
Ja. Du
eigentlich
kannst
so das
nicht
A
irgendeins
und O.
ein Herz nehmen mit einer anderen Blutgruppe.
Genau, also es gibt natürlich diese Universalgruppe, also null kann ja jeder haben sozusagen oder fast jeder haben. Wenn, und da ist so ein bisschen die Regel, umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lang muss ich auf ein Herz warten, roundabout. Weil, also ich hatte zum Beispiel eine seltene Blutgruppe, deswegen habe ich nicht lange warten müssen, weil es dann für diese Herzen, wenn sie dann da sind oder wenn die gespendet werden, relativ wenig Anwärter gibt. Weil es eben nur wenige gibt, die auf der Spenderliste stehen und dann auch noch eine seltene Blutgruppe sozusagen haben. Und wenn man Blutgruppe A oder 0 hat, das sind die häufigsten Blutgruppen, wartet man im Durchschnitt um einiges länger, weil es eben viel, viel, viel mehr Menschen gibt, die auf diese Organe mit diesen Blutgruppen warten.
Ist auch noch krass, weil dann hoffst du, dass du ein Herz bekommst und du kriegst nur ein Herz ja logischerweise, wenn jemand anders stirbt, ne? Das ist ja auch noch
Ja.
eine krasse Vorstellung. Also du hoffst eigentlich, dass jemand anders stirbt, dass du das Herz hast dann. Ist, oder, also ist jetzt natürlich krass gesagt, oder? Ist jetzt natürlich krass gesagt, aber ich denke jetzt einfach mal, was da den Leuten durch den Kopf gehen kann. Aber das eine ist ja mit dem anderen eben auch verbunden.
Ja, ich würde es aber so nicht sagen. Also ich habe nie auf den Tod eines anderen Menschen gewartet,
Ja, das glaube ich
sondern
dir. Das sollte ich dir auch nicht unterstellen, gell?
nein, alles gut. Sondern ich habe auf die positive Entscheidung zur Organspende von einem Menschen gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass ein Mensch, wo das Schicksal entschieden hat, dass er gehen muss, vorher sich dafür entschieden hat, als Held von dieser Welt zu gehen. Also ich habe auf diese Entscheidung gewartet,
Schön, ja.
und nicht darauf gewartet, dass jetzt ein Mensch einen Löffel abgibt, sozusagen, und ich davon profitieren kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei dem Thema Organspende. Dieses Organspende ist, glaube ich, etwas, bei dem Anfang und Ende sich nicht näher sein könnten oder wo sich Leben und Tod nicht näher sein könnten. Und auch wenn man diesen Satz gesagt bekommt, es ist jetzt ein Herz für sie da, dann hast du auf der einen Seite wahnsinnig viel Freude. So, ja, jetzt kann ich endlich wieder mein Leben anfangen und ein zweites Leben und wieder ein richtiges Leben führen. Und auf der anderen Seite bist du traurig. Also du spürst wirkliche Trauer, weil du weißt, da liegt jetzt ein Mensch und der stirbt gerade oder der ist gestorben und die Angehörigen trauern gerade. Also da prallen so viele Gegensätze aufeinander in dieser Situation. Ja, dass das eine sehr, sehr extreme Situation ist, glaube ich.
Ja, ich für mich also ungefähr vorstellbar, klar, aber das kannst du ja wirklich nur dir vorstellen, wenn du es auch erlebt hast. Das ist mein Hund, der jetzt bellt, jetzt kommt die Julia nach Hause, meine Frau. Kennst du den Spender oder den Namen des Spenders? Wahrscheinlich eher nicht, ist anonym, oder? Und wie lange ist da stirbt jemand und wie lange geht es, bis das Herz dann da ist. Wie lange muss der Zeitpunkt sein, dass es noch funktioniert?
Also bei Herzen läuft das ein bisschen anders als bei anderen Organen. Andere Organe haben mehr Ischämiezeit, sagt man. Also das ist diese Zeit, wo ein Organ außerhalb eines Körpers ist. Die nennt sich Ischämiezeit. Und das geht bei Nieren zum Beispiel weitaus länger als bei Herzen. Und Herzen haben die kürzeste Zeit und das bedeutet nur 4 Stunden außerhalb eines Körpers.
4 Stunden, ist doch krass.
Also mittlerweile gibt es noch so Transportboxen, die es ermöglichen, dass das Herz weiter pumpen kann in diesem Kasten. Damit kann man diese Zeit verlängern. Ich glaube aber, dass das in Deutschland trotzdem bisher noch bei diesen 4 Stunden bleibt, einfach zur Sicherheit. Aktuell noch, weil das noch relativ neu ist, dieses Konzept.
Du
Ja,
musst ja
also
auch sicher sein, dass der andere wirklich tot ist, oder? Wenn ich mir jetzt vorstelle, naja, also gut, nach wie lange geht es, bis man den Zustand wirklich auch sagen kann, okay, ja, der ist jetzt tot.
ja, auch das ist ganz, ganz wichtig aufzuklären, weil da herrschen so viele Mythen. Viele denken ja, ich werde schneller aufgegeben bei einer Unfallstelle, zum Beispiel, wenn ich einen Organspendeausweis habe oder wenn ich als Organspender in Betracht komme. Dieser Mythos ist komplett an den Haaren herbeigezogen, denn ich muss noch lebend ins Krankenhaus kommen. Und erst wenn sich im Krankenhaus mit der Zeit der irreversible Hirntod einstellt, komme ich überhaupt als Organspender in Betracht. Das heißt, sterbe ich außerhalb eines Krankenhauses, bin ich schon raus. Nur wenn
Ah,
innerhalb
krass,
des Krankenhauses.
wusste ich gar nicht, ja. Also wenn du jetzt verunfallst, ja, also du musst im Krankenhaus sein, das ist das Kriterium.
Genau, du musst lebend im Krankenhaus sein, dann muss sich der Hirntod einstellen auf der Intensivstation. Das dauert, also der stellt sich ein, man geht davon aus, oh, der ist da. Dann starten Untersuchungen. Also da kommt dann ein Neurologe und zig Ärzte, die das dann alles kontrollieren über mehrere Tage hinweg. Ist dieser Mensch wirklich hirntot? Und wenn im EEG, das ist wie ein EKG fürs Herz, sowas gibt es auch für Hirnströme, wenn da auch nur eine Zacke zu sehen ist, also eine Bewegung sozusagen im EEG, gilt dieser Mensch noch nicht als hirntot und ist oder kann noch kein Organspender werden. Also das ist ein Prozess, diese Hirntoddiagnostik ist ein Prozess von mehreren Tagen. Und währenddessen ist der Mensch an lebenserhaltenden Maßnahmen. Und dann wird auch erst entschieden, okay, der könnte potenzieller Organspender sein. Hätte er das gewollt, dann werden die Angehörigen mit ins Boot geholt. Es wird geschaut, ob er einen Organspendeausweis hat und so weiter und so fort. Also zu dem Zeitpunkt, wo schon klar ist, das Organ wird gespendet, fanden diese ganzen Prozesse vorher schon statt und die Person lag schon mehrere Tage mit lebenserhaltenden Maßnahmen auf der Intensivstation.
Okay, ja, das, was macht Sinn? Es gibt ja viele Leute, die an diesen Maschinen noch so halbtot und halt halb lebendig so vor sich hinsiechen und dann muss jemand entscheiden, stellen wir die Maschinen ab oder nicht.
Genau,
Und ja.
das ist aber jetzt in dem Fall, also wenn man wirklich den irreversiblen Hirntod hat, da kann nichts mehr passieren. Also man kann nicht mehr lebendig werden. Da ist dann Fakt, irgendwann muss man halt die Maschinen abstellen. Und entweder man stellt sie ab und der Mensch stirbt, oder man stellt sie ab und spendet aber noch die Organe und ein Teil des Menschen kann noch weiterleben in anderen Menschen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das? Du kriegst so ein neues Herz jetzt, etwas Fremdes in deinen Körper rein.
Ja.
Wie fühlt sich das an? Spürst du das? Nimmst du das überhaupt wahr oder nicht? Da gibt es ja auch ganz viele Geschichten und wahrscheinlich Mythen, aber das würde mich einfach interessieren, wie hast du das erlebt?
Ja. Also, erstmal beseitige ich gerne den Mythos, dass man sich wie ein anderer Mensch fühlt
Ja, habe ich schon gedacht, ja.
und man Persönlichkeitseigenschaften annimmt. Das ist, also zumindest kann ich das nicht bestätigen. Ich glaube, ich bin immer noch der gleiche Mensch, außer dass ich durch die Erfahrungen ein Stück weit anders geworden bin. Also ich bin ein viel, viel dankbarerer Mensch, glaube ich, und ein viel glücklicherer Mensch, weil ich eben die kleinen Dinge jetzt ganz anders schätze. Vom Herz selber, hatte ich gerade am Anfang das Gefühl, dass dieses Herz so richtig gegen meinen Brustkorb hämmert. Also es sich angefühlt, als würde es rausspringen wollen, weil es so stark gepumpt hat. Und Am Anfang hat mir das total Angst gemacht, weil wenn ich mein Herz so stark gespürt habe in der Vergangenheit, dann war das gefährlich. Und jetzt war es aber ganz regelmäßig und stark. Und ich musste das erstmal verstehen. Also ich habe auch am Anfang gesagt, ich bin in der Kennenlernphase mit meinem Herz, weil ich es erstmal lernen musste zu verstehen. Und ich kann ja nicht mit ihm reden. Ich muss es lernen zu fühlen, und es auf diese Art und Weise ja kennenlernen. Und es ist schon komisch, etwas in seinem Körper zu haben, dessen Geschichte man nicht kennt. Weil dieses Herz hat ja schon super viel erlebt, wahrscheinlich. Und es hat eine Geschichte. Das hatte schon Dinge, was mein Herz höher schlagen hat lassen. Es war vielleicht schon mal verliebt, und so weiter und so fort. Aber all das kenne ich nicht. Also ich habe da eine Schatzkiste an Erinnerungen in diesem Herz, an die ich nicht rankomme. Und das ist schon komisch, dass man das einfach nicht erfährt. Und dadurch, dass man ja auch keine Informationen bekommt über die Organspender, und
Ist
auch,
vielleicht besser so, oder?
ich bin ganz ehrlich, also um mein Herz mehr kennenlernen zu können und auch ein Stück weit diese Dankbarkeit abgeben zu können, wäre schon sehr, sehr schön, mehr zu erfahren. Also gerade die Familie vielleicht auch mal kennenlernen zu können und ihnen direkt zeigen zu können, wie dankbar man ist für das große Geschenk, was man bekommen hat. Das wäre schon wahnsinnig schön. Also ich selber für mich wäre das ein kleiner Traum, wenn ich doch irgendwann mal noch den Kontakt hätte.
Ja, ich stelle mir jetzt nur gerade vor, stelle vor, dass das Herz von einem Schwerverbrecher oder so, jetzt nur als Beispiel. Ich war ja, es kann einem, ja, also.
Das sind die Gründe tatsächlich, warum das auch in Deutschland verboten ist. Also jetzt nicht nur die Schwerverbrecher, aber dass man vielleicht ja etwas erfährt, was
Was einen
vielleicht.
schockieren könnte oder wo man dann die ganze Zeit sich darüber Gedanken macht. Also es ist ja eh letztendlich macht das aus meiner Perspektive keinen Sinn, weil es sind alles Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Aber ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass das auftauchen könnte, so ein Problem. Dass sich dann die Leute Gedanken machen, oh shit, das ist das Herz von dem und dann feiert man die Person vielleicht nicht. Oder die
Ja.
Familie von dieser Person oder was auch immer, ja. Und das könnte dann dafür sorgen, dass das Leben auch unangenehm wird, wenn man das nicht mehr loslassen kann, die Geschichte.
Ja, also natürlich, also diese Medaille hat, glaube ich, zwei Seiten. Auf der einen Seite eben dieses, ich finde, ich habe eine zweite Familie, die ich nicht kenne. Und ich würde sie wahnsinnig gerne kennenlernen. Aber ja, natürlich kann es auch immer in irgendeiner Weise ins Negative abdriften. Sag niemals nie. Von daher, die Gesetze sind so, ich brauche mir da auch gar keine Gedanken drüber machen, weil ich werde es nicht ändern können. In Deutschland ist es verboten oder im ganzen Eurotransplantverbund ist es verboten. Und ich muss es akzeptieren, ob ich will oder nicht.
Ist das gesagt, durch diesen Vorfall hast du dich verändert, dein Leben hat sich verändert, deine Perspektive hat sich verändert, das Thema Resilienz, was du ja auch am Anfang angesprochen hast, worüber du Vorträge hältst und coachst. Diese Widerstandsfähigkeit oder wie würdest du vielleicht erstmal, wie würdest du Resilienz beschreiben? Das ist eine Art von Widerstandsfähigkeit, die jeder Mensch aufbauen kann. Oder was ist deine ganz persönliche Definition von Resilienz? Und ja, vielleicht, dass wir dort mal bleiben erst.
Genau, nach Definition heißt ja psychische Widerstandsfähigkeit. Ich sehe es aber auch ein Stück weit als Anpassungsfähigkeit. Also ich glaube, dass da ganz viel Anpassung drin ist. Also man versucht ja auch Resilienz immer. Resilienz kommt ursprünglich aus der Physik, der Begriff, und beschreibt die Beschaffenheit von Materialien, die Fähigkeit von Materialien, wenn man sie in ihrer Form oder ähnlichen verändert, also wenn man mit Kraft auf sie einwirkt, dass sie nicht brechen, sondern dass sie sich anpassen an diesen Druck Und wenn der Druck oder die Kraft nachlässt, dass sie wieder in ihre alte Form zurückspringen. Und das kennt man zum Beispiel von einer Metallfeder oder von einem Schwamm. Wenn ich den zusammendrücke, dann verändert es sich, er passt sich an. Und wenn ich loslasse, springt er aber wieder zurück in seine alte Form, ohne dass er dazwischen kaputt geht. Und ich glaube auch genau das ist unsere Resilienz. Also Widerstandskraft würde ich eher damit assoziieren, dass ich gar nicht so viel drücken kann, dass sich irgendwas verändert. Und Anpassungsfähigkeit ist eben genau der Punkt, dass ich mich anpasse an die neuen Gegebenheiten, aber anschließend, wenn es vorbei ist, ich wieder zurück in meine alte Form springen kann und nicht zerbrochen bin. Natürlich habe ich daraus was gelernt und habe mich verändert, aber in einem positiven Sinne, ohne dass ich mit psychischen Problemen anschließend zu kämpfen habe. Und dass ich vielleicht sogar was aus der ganzen Sache gelernt habe, dass ich über mich hinausgewachsen bin. Das ist für mich Resilienz.
Ja, schön gesagt. Diese Flexibilität, innere Flexibilität, geistige Flexibilität gefällt mir sehr gut.
Ja.
Würdest du sagen, nach dem ganzen Vorfall oder den mehreren Vorfällen, vertraust du dem Leben mehr als vorher? Oder ist es ungefähr gleich? Also dein Urvertrauen. Wir alle haben ja ein bestimmtes Level von Urvertrauen oder eben halt auch gar nicht, dass es halt komplett fehlt. Wir uns so ein bisschen ausgeliefert fühlen, ohnmächtig, hilflos im Leben ausgesetzt, in diesem Universum. Und dann gibt es aber auch dieses Urvertrauen, dass ich Vertrauen habe ins Leben und ins Universum, in mich, vielleicht sogar in eine höhere Kraft. Ist es bei dir, hat sich das bei dir verändert?
Ja, hat's. Ich habe mich häufig hilflos gefühlt, wenn vor allem immer wieder so gefährliche Situationen passiert sind. Aber, und das ist wieder dieser Punkt, auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf das, was immer wieder passiert ist, wo ich keinen Einfluss drauf hatte und ob der Umstände war? Oder fokussiere ich mich auf die schönen Dinge, die währenddessen passiert sind? Und ich habe versucht, eben genau den zweiten Weg zu wählen, mir bewusst zu machen, ich habe 2x5% Überlebenswahrscheinlichkeit erwischt. Das würde ja einen Grund gehabt haben, warum ich es zweimal so erlebt habe. Es wird einen Grund haben, warum ich das alles in irgendeiner Art und Weise erlebt habe. Und es wird einen Grund gehabt haben, warum ich ausgerechnet in München wieder diese gefährlichen Herzrhythmusstörungen hatte. Denn ich bin jahrelang dann schon dazwischen, also ich komme eigentlich aus Nürnberg, habe in Nürnberg recht schlechte Erfahrungen gemacht im Krankenhaus, bin dann eben immer in München therapiert worden. Und der letzte Vorfall war dann zufälligerweise in München. Und während dieser Reise kurz vor Transplantation sind dann so viele Dinge passiert, die vermeintliche Zufälle waren, die ich aber als Zufälle einfach nicht mehr abtun konnte. Also zum Beispiel habe ich nach dieser OP, die mein Herz nochmal verbessern sollte, wo ich dann diese 8 Schocks hatte, habe ich nochmal einen neuen Defibrillator bekommen und bin in den OP reingeschoben worden. Da haben die alle mit mir geschnattert, die ganzen Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern, wie auch immer. Und kurz bevor ich dann das Propofol bekommen habe, also die Narkose, haben sie aufgehört, mit mir zu reden. Und ich habe das erste Mal wahrgenommen, dass im OP-Saal Musik läuft. Und in dem Moment habe ich noch 2 Songtextzeilen gehört und dann bin ich eingeschlafen. Und es war damals von Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Und es waren die Songtextzeilen Don't You Worry Child, Heaven Has a Plan for You. Und dann bin ich eingeschlafen.
Schön.
Und dieser Moment war für mich plötzlich so ein Game Changer. Ich hatte wirklich das Gefühl, okay, ich glaube, da ist ein Plan jetzt dahinter. Und ich bin gerade so felsenfest von überzeugt, dass es gut ausgehen wird. Und ich hatte auch in dieser ganzen Wartezeit, ich hatte kein einziges Mal Angst, dass es schief geht. Meine Mama war immer so, oh Gott, und oh, du kriegst ein neues Herz und dann wird dir dein Herz rausgenommen und ich habe so Angst, dass du das nicht überlebst und überlegst dir doch nochmal, willst du es wirklich tun? Und ich war die ganze Zeit so, ich weiß, es wird gut ausgehen. Ich weiß es. Ich bin mir zu 100% sicher. Weil immer wieder so komische Zufälle passiert sind. Das ist jetzt nur einer von ganz, ganz vielen, die in dieser Zeit passiert sind. Also mein Urvertrauen war zu dem Zeitpunkt extrem hoch. Und es ist es auch seitdem immer noch. weil sich mein Urvertrauen nur bestätigt hat.
Ich glaube, es ist ganz schön, wie du das uns erzählst, weil ich glaube, wenn du einmal dieses Urvertrauen gekostet hast, ich glaube, das ist etwas, was immer irgendwo da bleibt, also wo du immer Zugang dazu haben wirst. Also eine Ressource, wenn du die einmal aufbaust, aus meiner Erfahrung, die ist halt dann einfach da. So, that's it. Unabhängig davon, ob es angenehme Momente im Leben gibt oder unangenehme, gerade in den unangenehmen ist das Urvertrauen ja dann sehr wichtig, weil wenn alles gut läuft, dann ist es ja einfach. Kann ich ja einfach sagen, na gut, ich vertraue. Aber wenn die Dinge schief laufen, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns die vorstellen, dann mit diesem Urvertrauen in Kontakt zu kommen, das ist ja dann nochmal was anderes. Aber ich glaube, wenn du durch die Erfahrungen, durch die du gegangen bist, dieses Urvertrauen in dir finden konntest, erkennen konntest, berühren konntest, und es da ist, dann ist es da.
Ja, total. Und es war auch, ich glaube, das war ein riesengroßes Geschenk, das zu haben. Und es hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Also all das überhaupt durchzuhalten, diese Wartezeit zu überstehen, sich durchzuboxen. Also es war ja auch so, dass ich nach diesem Erlebnis hieß es dann kurz danach, ich werde wieder entlassen. Und obwohl ich, wenn ich 2 Meter auf die Toilette gelaufen bin, einen Puls von 130 oder so hatte. Und ich mir dachte, Leute, ihr könnt mich jetzt nicht nach Hause schicken. Also ich schaff's maximal bis zur nächsten Autobahnraststätte so ungefähr. Und dann könnte ich schon wieder im Krankenhaus liegen. Ich werde es nicht bis nach Nürnberg schaffen. Und aufgrund dieses Urvertrauens und dieses Nein, ich nehme jetzt das Schicksal selber in die Hand. Ich werde jetzt das Schicksal oder das Vertrauen nicht mehr an die Ärzte abgeben, sondern ich habe es jetzt in mir drinnen, habe ich mich auf die Hinterbeine gestellt und habe gesagt, nö, ich gehe nicht. Also könnt ihr euch überlegen, wie ihr mich rauskriegt, aber ich gehe nicht.
Geil.
Und parallel habe ich dann eine Bekannte angerufen, die eine Selbsthilfegruppe zu meiner Erkrankung hat. Die kannte ich eben schon weil ich ja schon ein halbes Jahr wusste, dass ich die Krankheit habe, habe Kontakt zu denen aufgenommen, habe ihr die Story erzählt. Und die hat dann einen Arzt angerufen, der mich auch schon kannte, aber im Urlaub war. Und hat ihn darum gebeten, dass er mir bitte einen Termin in der Transplantationsambulanz mal bereitstellt, weil der andere Arzt in einem anderen Klinikum sich quergestellt hat. Er wollte mir schlicht und ergreifend nicht helfen. Und ja, tatsächlich hat er mir in seinem Urlaub einen Termin in der Transplantationsambulanz besorgt. Ich bin dann doch gegangen, weil ich eben diesen Termin bekommen habe. Aber ansonsten wäre ich nicht gegangen. Ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich akzeptiere es nicht mehr. Ihr hattet so oft Unrecht und ich hatte immer Recht, wenn ich das Gefühl hatte, da stimmt was nicht. Und jetzt übernehme ich die Verantwortung und ihr könnt mich nicht so richtig zwingen, aus dem Bett rauszugehen. Ja, da habe ich angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Und das, glaube ich, war ganz, ganz wichtig und elementar.
Ja, mega, mega klar. Ja. Vielen Dank für die Story, erstmal. Wilde Story. Erstmal alle verdauen. Wie geht's weiter so für dich? Hast du konkreten Plan, eine Vision für dein
Ja.
Leben jetzt? Und vor allem vielleicht auch, gehst du den Lebensweg jetzt nochmal anders? Bewusster, klarer, mehr Dankbarkeit hast du schon gesagt. Aber ist es auch etwas, was du wirklich leben kannst? Jetzt
Ja,
mehr
ich glaube.
Dankbarkeit, mehr Leben, Leben,
Ja,
mehr Leben.
die Frage ist, glaube ich, immer, wie definiert man Leben? Und das muss ich, glaube ich, für mich auch erstmal ein Stück weit definieren. Aber, und das kann ich guten Gewissens sagen, ich glaube, die Krankheit hat mich in eine Richtung geschubst, die mich so sehr erfüllt. Also ich habe es ja schon angesprochen, jetzt beispielsweise diese Resilienztrainings, die ich anbiete, die Vorträge, die ich anbiete, dieser Austausch mit Menschen, die lernen wollen, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, das gibt mir unfassbar viel. Dann habe ich ja, also ich habe jetzt mein zweites Buch geschrieben, was am 20. März veröffentlicht wird, Dein Herz, mein Herz, das um meine Herztransplantation geht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich aus tiefstem Herzen mache, wo ich ganz vielen Menschen Hilfestellungen bieten möchte in Form meiner Geschichte und ihnen zeigen will, wie man das hinkriegt. Und gleichzeitig auch über das Thema Organspende zu informieren. Also Organspende ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Herzensthema für mich. Und ich weiß, was es bedeutet, auf ein Organ warten zu müssen, wie hart das ist und wie viele Menschen täglich sterben, weil nicht rechtzeitig ein Organ da ist. Und ich möchte für dieses große Geschenk, was ich bekommen habe, irgendwie was zurückgeben. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie was zurückgeben. Und es ist jetzt einfach meine Arbeit in Form von einmal Aufklärungsarbeit in Sachen Organspende, aber auch ja, meine Arbeit in Form von Trainings und Vorträgen gegenüber gesunden Menschen sozusagen, die jetzt noch nicht davon betroffen sind und hoffentlich auch nie betroffen sein werden, aber die trotzdem ganz, ganz viel aus diesen Erfahrungen mitnehmen können.
Ja, schön. Ich würde sagen, das ist dir heute sicher gelungen hier bei uns. Vielen herzlichen Dank, Tamara, dass du da warst. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg und viel Freude, viel Resilienz. Und für alle Leute, die jetzt mehr von dir wissen wollen, ich poste alles unten in die Show Notes, dein aktuelles Buch auch, was jetzt im März erscheint. Und Instagram bist du immer wieder mal aktiv, habe ich gesehen. Und ja, wo kann man sich sonst noch finden? Habe ich alles schon gesagt, das Wichtigste oder
Eine
so?
Website gibt es auch noch von
Ja,
mir, wenn man
packe ich
sich
auch
um
unten
meine
rein.
Trainings erkundigen möchte. Genau, ja.
Cool. Danke.
Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Mach's gut, Tamara. Bye bye. Ja, das war's auch schon wieder, meine Freunde. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann wie immer, ich freue mich, wenn du eine positive Bewertung dalässt, wenn du diesen Podcast auch abonnierst, sodass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Und wenn du glaubst, dass du Menschen kennst, die sich für diese Episode oder allgemein für den Podcast interessieren könnten, dann freue ich mich, wenn du diese Episode oder im Allgemeinen den Podcast teilst. Mein Team und ich bedanken uns ganz herzlich bei dir und ich freue mich, dich in der nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Mach's gut, dein Patrick. Bye bye.